da ins Oberland zu kommen, von Bern unten nur. Nicht so weit, zum Glück. Und vor allem haben wir gehört, dass unsere Vorredner, das heisst die, die das letzte Mal an so einem Abend waren, so einem Abend-Event, Diamanten Hans-Uli waren. Und sie sind natürlich Leute, die, was würde ich sagen, für uns unglaublich hoffnungsvolle Hoffnungsträger sind. Sie sind wohl auch die, die am häufigsten bei uns im Seminar waren. Ich glaube, wir haben kein Paar wie sie.
Wiederholungstäter,
genau. Ja, vielleicht zuerst, bevor wir starten, etwas zu der Art und Weise, wie wir reden. Wir werden miteinander reden, nicht immer gleichzeitig, aber vielleicht manchmal.
Genau, und zwischendurch fallen wir uns ins Wort. Und dann auch Leute, die gelernt haben, dass man das nicht macht, wo das vielleicht auch so ein bisschen Schwäche ist, die nerven sich dann manchmal, wenn sie uns zulassen. Und wir möchten auch einfach sagen, uns selber stört es nicht. Die Heilen lassen wir uns in der Regel auch ausreden. Aber im Seminarstil hat sich das einfach bei uns ein bisschen eingebürgert und es ist uns wohl dabei. Darum dürfen wir auch entspannen. Und machen es die Heilen also weiterhin so, wie ihr es gelernt habt. Lasst einander ausreden.
Ja, genau. Ja, das Thema Erotik in der Zweierkiste. Wenn man Ehepaar anschaut, Ehen anschaut, dann gibt es ganz viele Studien, die versuchen herauszufinden, was ist denn eine gute Ehe oder was macht eine gute Ehe aus, was braucht es für eine gute Ehe. Und immer wieder kommen die das studieren, zum Schluss, das ist gar nicht einfach zu sagen. Das ist nämlich für die meisten ganz unterschiedlich. Es kommt nicht so darauf an, auf welches Ehemodell man hat. Es können in ganz konservativen oder in ganz freiheitlichen Ehekonstellationen beide Partner sagen, wir sind total glücklich.
Was man relativ gut kann erforschen kann, ist einfach, was die Ehen auseinanderbringt. Stress ist sicher so ein Faktor, einfach nörgeln, kritisieren, abmachen, einfach so das Negative, eine negative Atmosphäre, das ist sicher das, was einem irgendwie einfach herzensmäßig auf Distanz bringt zueinander. Und aber das weiss man mal, der Bereich ist klar, das bringt uns auseinander. Aber es ist schwieriger zu definieren, was hält uns denn zusammen? Was ist der Kitt von einer Beziehung?
Das versuchen wir jetzt so ein paar Sachen zu sagen. Was könnte denn helfen, dass eine Ehe wirklich zusammenbleibt? Dass man miteinander kann alt werden kann? Und wir sind seit 36 Jahren verheiratet und immer noch überzogen. Das war ein guter Schritt. Wird jetzt nicht anders. Aber ich denke, etwas ist ganz entscheidend. Ein respektvoller, achtsamer Umgang miteinander. Dort, wo wir uns nicht abmachen, sondern eben respektvoll sein, dort haben wir wie eine gute Basis, um eben auch in schwierigeren Zeiten miteinander dran zu bleiben.
Und Forschungen haben auch gezeigt, dass die Paare, die von sich sagen, wir haben eine gute Ehe, eine gute Beziehung, dass die Paare irgendwie es geschafft haben, bei allem Negativen, wo ihr jedes Paar auch kennt, gleich immer wieder auch so ein bisschen darauf zu achten und nicht zu vergessen, warum dass man sich eigentlich gefunden hat. Also was warum? Hat mich ursprünglich eigentlich angezogen am anderen?
Genau, warum habe ich mich verliebt einmal, oder?
Warum hat es andere mich wollen?
Frau. Warum bin ich genau die gewesen? Wenn wir das nicht aus dem Auge verlieren, wenn man könnte sagen, ja, das regt mich heute noch auf, dass du Zocken immer einfach in Ecken knallst. Aber
ja, das
Feuer,
ging ja nicht in Ecken knallen, einfach rumliegen lässt.
Genau, wo stinkt. Aber die Feuer hilfst mir immer. Wie was?
Im Staubsaugen?
Ja, nein.
Das ist zu einfach.
Ist zu einfach.
Oder dein Lachen.
Du machst den Garten.
Dein Lachen erfrischt mich immer noch. Jedes Mal dein Humor tut mir so gut. Einfach, was immer es war bei dir oder bei euch. Bei der Christa weiss ich, es war einfach, ich habe sie erlebt als eine unkomplizierte Frau. Und ich hatte immer so ein bisschen Angst vor komplizierten Frauen. Und das ist das, was ich einfach schätze, auch heute noch. Wir sind unkompliziert miteinander unterwegs. Ja, einfach so, überlegt euch das auch mal wieder und sagt es einander auch zwischendrin. Aber jetzt ein Blick gerade auf die Sexualität ist ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist so für den Kind und für das Zusammenheben, einfach das Thema Versöhnung. Versöhnt sein miteinander. Und immer wieder in der Versöhnung einfach so wie Boden eben kommen. Und nicht irgendwie Sachen so anfangen auf addieren. So, ein bisschen,
so wie Kumuluspunkte.
Genau, früher war es das Rabattmärkli-Buch, genau. Oder? Oder so die Mondopunkte, die man hat sammeln und einkleben. Das gibt es heute wieder, gell?
Ja.
Da, genau, die Punkte, die man kann sammeln und nachher beim Coop irgendetwas kaufen so, oder eintauschen. Es ist etwas vom Wichtigsten. Und es ist einfach klar, ohne versöhnt zu sein, gibt es keinen guten Sex. Ohne Versöhnung keine gute Sexualität. Und darum ermutigen wir euch, das wäre ein Thema für einen Abend. Einfach, wie sieht denn das aus? Wie finden wir immer wieder auch zueinander in der Vergebung?
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, und wie ist es denn mit dem ganzen Bereich von der Sexualität? Hilft der jetzt für eine gute Ehe? Oder macht es den schwierig? Oder was ist denn genau die Rolle von der Sexualität?
Und wir möchten euch so ein bisschen mit einem Wimmelbild zeigen, wie das wir so ein bisschen die Einbettung sehen, einfach auch von der Sexualität. Und auf dem Wimmelbild haben wir da einerseits, ich weiß nicht, ob man es sieht, das müsste die Elefantli sein. He? Und das einfach so zwei Vögel. Wir wollen mit dem illustrieren, es gibt in der Sexualität einfach so etwas wie eine neutrale Ebene. Die Sexualität ist an sich von Gott geschaffen, hat auch die Ebene von Triebhaftigkeit, die auch mit der Fortpflanzung zusammenhängt und so weiter. Eigentlich gibt es so etwas wie eine neutrale Ebene von der Sexualität. Soll ich gerade weitermachen?
Mhm.
Und dann haben wir aber etwas, wo wir da oben so mit dieser Wolke zeigen. Wir haben, wenn wir auch in unsere Gesellschaft hineinschauen, wenn wir so ein bisschen an die Medien denken, wir haben eine wahnsinnig hohe Vorstellung und Erwartung, was die Sexualität muss liefern. Kennt ihr den Begriff so von der Wolke 7? Oder so die Wolke, wo man drauf schwebt, wo einfach, es ist immer einfach toll und gut.
Das
und
höchste aller Gefühle.
So. Jawohl, so ein Dengeli, wo singt und so, einfach wunderschön. Oder in unserem Zusammenhang haben wir es natürlich die Wolke 6 genannt.
Ja, wir sagen noch 6, also so.
Genau,
als wir sind Ostschweizer, oder?
Also die Wolke 6 ist so ein Aspekt und wir glauben aber auch, dass es letztlich nicht nur einfach Träume sind, sondern dass im Epheser 5 macht Paulus den Vergleich und sagt, die Beziehung von Mann und Frau ist so wie symbolisch das Abbild der Beziehung von Christus zu seiner Gemeinde. Mit anderen Worten, die Art und Weise, wie wir miteinander unterwegs sind, kann etwas sichtbar machen von dem Wesen von Gott, von seiner Hingabe, von seiner Liebe, wenn er sich verschenkt. Und Sexualität ist ganz sicher Teil von diesem Konzept. Also auch in der Art und Weise, wenn wir unsere Intimität und Sexualität leben, können wir etwas sichtbar machen von dieser Hingabe von Christus an seine Gemeinde, von dieser Unterordnung von Interessen und so weiter.
Jetzt ist klar, wir alle wissen auch, wie viel negative Kraft der Bereich von der Sexualität hat. Wir wissen, im Bereich des Menschenhandels ist ein riesiges Thema, wie Frauen und Männer benutzt werden für die eigene Lust, für den eigenen Lustgewinn. Wir wissen vom Missbrauch überall. Es scheint einem auf der anderen Seite von eben der Wolke 6, dass das unglaublich zerstörerische Kräfte sind, die eigentlich nur negativ tönen.
Also wenn wir einfach so mal würden, gewichtig schauen von euren eigenen Erfahrungen im Bereich von Sexualität und dann auch so ein bisschen mal alles ein bisschen aufaddieren, was in dieser Welt läuft, wo die Sexualität eben so Elemente hat, wirklich von Verbundenheit, von dieser Wolke 6. Und wenn wir schauen, wo es eben mehr so sumpfige, zerstörerische Erfahrungen sind, ich würde fast meinen, wir hätten vielleicht ein bisschen Übergewicht auf dieser Seite.
Obwohl also das sollte ein Sumpf sein.
Genau, ja, das ist gut, sagst genau. Du das, ja, ja, weil meine kreative Künste sind nicht so wahnsinnig. Und da wären also so ein bisschen Leute am Versaufen, sind schon versoffen oder sind gerade knapp davor. Interessant ist ja auch, dass in diesem Sumpf gibt es auch ganz viel Feuer, Leidenschaft. Sexualität kann da ganz leidenschaftlich auch daherkommen. Aber es sind eben all die Sumpferfahrungen, die wir nur schon aus den Medien, aber auch aus unserem eigenen Leben eben auch kennen.
Jetzt das Bild soll wie vor Augen führen, dass eigentlich die Frage ist, auf welche Richtung sind wir unterwegs? Nicht sind wir schon in der Wolke 6, wo sowieso ein bisschen unrealistisch ist und wahrscheinlich Himmel ist. Aber wo sind wir unterwegs? In welche Richtung bewegen wir uns? Richtung der Wolke 6 oder sind wir unterwegs im Sumpf? Also die Frage müssen wir uns stellen und die wollen wir auch, dass wir heute Abend wirklich klar sagen können, mal, wir sind unterwegs gegen oben oder gegen oben. Und dann können wir euch einladen, wirklich eine Kehrtwende zu machen.
Wir haben einen Aspekt, so stellen wir an den Anfang, das ist der Aspekt vom Lernen.
Wenn es darum geht, dass wir vom Ich zum Wir kommen, zum Miteinander, zu dem, was unsere Beziehung stärkt, wo nicht das eigene Ich im Zentrum ist, dann ist uns wahrscheinlich allen mehr oder weniger klar, das muss man lernen. Das hat niemand im Sack. Das merken wir ja immer wieder, wie es uns den Haken stellt, die eigene Ich-Bezogenheit, der Wunsch, eben, dass ich Erfüllung habe, dass mir gut geht, das haben wir alle uns. Und darum müssen wir alle lernen. Der Paulus sagt das auch im Thessaloniker 4, Vers 3 und fortfolgend, sagt er, alle müssen wir lernen. Niemand ist ausgeschlossen. Und das finde ich auch gerade eine gute Nachricht. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind alle am Lehren.
Wir haben immer das Gefühl, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die diesen Themenbereich nicht ganz auf die Reihe bringen. Weil eben so in den Hollywood-Filmen, das kennen wir, oder? Die schauen sich an der Bar 5 Minuten tief in die Augen und die nächste Szene ist im Bett und immer wunderschön, leidenschaftlicher Sex, sie sind am Morgen immer noch tiptop geschminkt und so. Es ist einfach eine völlig unrealistische Situation, wo wir in der Realität, in unserem Alltag eben so nicht erleben. Also wir alle müssen lernen und wir sind wirklich alle darauf angewiesen, da einen Weg zu gehen. Es gibt auch ganz praktische Themen, die man lernen kann. Darum machen wir auch unser Seminar. Und dann ich denke, ich möchte gerne eigentlich kurz meinen neuesten Witz erzählen, der mir wahnsinnig gut gefällt. Das ist also eine Geschichte, die ein bisschen weiter zurückgeht, noch so ein bisschen vor der Zeit vom Internet, wo man ja alles so ein bisschen nachschauen kann, wie jetzt das geht. Aber da hat also der Georges und die Elise wollten heiraten. Und der Georges war ein bisschen unsicher gewesen, was kommt da auf mich zu. Er hat schon ein bisschen etwas gehört, dass es etwas gibt wie Sex. Und ich meine, er ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Er hat ein bisschen etwas gewusst, aber er hat nicht so recht gewusst, was heisst jetzt das für uns. Dann hat er mal so seine Unsicherheit der Mutter gegenüber auch geäussert und sie hat ihm gesagt, du weißt, mach es ganz einfach, unkompliziert. Du musst einfach denken, wie du mit deinem kleinen Schwesterli umgehst und einfach mit der Elise so umgehst, so vertraut und so liebevoll, wie du mit deinem kleinen Schwesterli umgehst. Dann sind sie also jetzt dazu gekommen, nach dem Heiraten, denn es wäre jetzt das erste Mal gewesen, oder? Und sie sind so nackt nebeneinander gehöckelt oder gelegen vielleicht. Und der Georges hat einmal angefangen, bei ihren am Bauchnabel so ein bisschen zu kitzeln. Und er hat gesagt, Gili, 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 Gili. Und Elise hat es noch herzig gefunden. So, aber nach einer Weile hat sie irgendwie gemerkt, sie muss ihm vielleicht gleich ein bisschen mehr helfen. Und hat ihm dann gesagt, Georges, tiefer, tiefer. Dann sagt der Georges, Gili, Gili. Gili, Gili.
Ja, genau. Also ihr seht, alle müssen lernen. Der Blick hat vor ein paar Jahren Schlagzeilen gehabt und dort hat es geheißen, bester Sex nach 40.
Ich frage jetzt nicht, wer schon drüber ist.
Aber ihr könnt denken, ja, es ist so, man wächst, man lehrt, man die Vertrautheit wächst. Und das drückt sich auch in der sexuellen Begegnung aus, eben im Sex.
Sie haben das hier begründet in dieser Studie, dass einfach Paare, die es geschafft haben, über die schwierige Zeit der Kleinkinderphase hinweg, sich irgendwie eben trotzdem Vertrautheit aufzubauen und im Vertrauen einfach im Miteinander gut unterwegs zu sein, dass die dann, wenn so ein bisschen die schwierige Zeit vorbei war, Webbasis hatten, zum Aufbauen auf dieser Vertrautheit eben auch die Sexualität wie ganz neu auch anpacken und ganz neu auch zu entwickeln. Aber das bedeutet eben, dass wir im Grunde genommen die Sexualität auch in jeder Lebensphase wieder ganz neu erfinden müssen. Weil wir in jeder Lebensphase wieder andere Herausforderungen haben. Ich bin jetzt im Alter, so 60 plus, und ja, da hat man wieder auch neue Herausforderungen. Man muss auch wieder neu erfinden, was heisst jetzt das für uns. Aber wir können als Lernende ein Leben lang unterwegs bleiben. Und das ist der wesentliche Punkt, wo wir auch Mut machen dazu.
Und das macht es ja spannend. Sonst wüsste man es ja irgendwann mal. Und hat das Gefühl, ja, wenn es jedes Mal gleich ist, genau über Jahre, Jahrzehnte, dann irgendwann wird es langweilig. Aber wenn man immer weiter lernt und merkt, wie sich es entwickelt, und wenn wir miteinander lernen können, dann bleibt es eben spannend und erhaltet etwas von dem Schönen, von dem Leidenschaftlichen.
Und für uns ist klar, dass eben gute Sexualität eigentlich bedeutet, es dient unserer Beziehung. Es baut eben die Vertrautheit, die Intimität wächst. Und die Sexualität hat das Potenzial, aber offensichtlich ist es eben oft und für viele Paare nicht ihre Erfahrung, sondern sie erleben das Thema dauernder Stresspunkt ist, wenn man nicht einmal mehr darüber redet, weil es immer so verletzend war, man hat man vielleicht längstens aufgehört, es überhaupt noch zu thematisieren. Aber es ist trotzdem immer irgendwie so ein bisschen in der Luft und hat eben eher trennende Tendenz, wie dass es uns zusammenbringt.
Es hat ein Referent gesagt, antörnt mal antörnt gibt guten Sex. Also was meint er damit? Dass beide Ehepartner wirklich antörnt werden unterwegs. Es ist ja nicht so, dass wir immer von Anfang an beide jetzt Lust auf Sex haben. Das wäre vielleicht das antörnt gleich Lust. Aber wenn man miteinander einen Weg geht, dass beide Chancen haben, dort hinzukommen, eben Lust zu haben, angetönt zu sein, dann gibt es guten Sex.
Wir wollen nur ganz kurz ein bisschen vorbeigehen am Thema von der Pornografie. Wir sagen letztlich, was uns sicher in der Sexualität einfach wieder hergestellt ist, wenn sie...
Also was ein Erotikkiller ist.
Ja, wenn sie einfach ich-bezogen ist. Egoistisch. Und da ist sicher eben Pornografie so der Klassiker einfach von einer ich-bezogenen Sexualität, die mit der Beziehung, mit dem anderen gar nichts zu tun hat, sondern einfach mit der Frage, wie kann ich bei mir gute Gefühle auslösen, wie kann ich eben antörend sein. Und in der Regel ist dann mein antörend sein, das irgendwo im Zusammenhang steht mit der Pornografie, eigentlich für den Partner und immer mehr, ja, für die Partnerin. Aber weil heute immer mehr auch Frauen in der Pornografie sind, ist es natürlich auch umgekehrt. Es ist einfach ein Ablöscher.
Ja, wie man spürt, da ist man austauschbar. Man ist benutzt eigentlich für die eigene Lust. Eben die Ich-Bezogenheit wächst. Und wer Pornografie konsumiert, ganz egal, ob Frau oder Mann, der ist irgendwo konditioniert auf Lust. Also eine sexuelle Begegnung hat dann nicht mehr zum Ziel, dass es unser Miteinander, unsere Gemeinschaft, unsere Ehe stärkt, unsere Verbindung stärkt, sondern dass die Lust abgebaut wird.
Und ich kann die Lust ja auch konditionieren auf andere Sachen, sogar auf Sachen, also im Fetischismus. Da tönt man sich an durch irgendwie Frauenwäsche oder durch Schuhe oder durch irgendetwas. Also wir können Lust auch auslösen und Lust verbinden. Wir können unser Hirn so konditionieren, dass es auf irgendetwas reagiert. Aber sicher nicht eben in erster Linie auf den Partner oder auf die Partnerin. Darum ist ganz wichtig, dass wir uns das einfach bewusst sind und dort auch einen Weg gehen.
Pornografie stärkt natürlich auch das Gefühl, Sex ist ein Konsumgut. Ich brauche es und dann nehme ich es mir. Also gleichzeitig, wenn man nachher in der Ehe einen heissen Sex über Jahrzehnte leben können und haben es aber voran oder in der Ehe entwertet und gesagt, eigentlich ist es ja ein Konsumgut, wo ich halt einfach brauche, wo mir ja, wo ja. Ich nicht kann ohne leben, dass die Diskrepanz von auf der einen Seite sagen, es ist Alltag, es ist etwas Hundsgewöhnliches.
Eben, man braucht es einfach so
etwas, als Konsumgut. Ich brauche. Und auf der anderen Seite sagen, es muss einfach mein Ideal, eben, es muss mich auf die Wolke Sex bringen, es muss das Höchste sein aller Gefühle. Das ist eine riesige Diskrepanz, wo sehr viele Ehepaare drinstehen und darum kämpfen, wie können wir den Zerriss eigentlich überwinden.
Ja, und wie gesagt, es ist möglich, zu lernen, was hilft uns denn, wirklich gut miteinander unterwegs zu sein. Und wir haben da noch ein Element von dieser Zeichnung, ist die Feuerstelle, so eine Grillpfanne. Man kann Sexualität ja auch außerhalb einer festen Beziehung leben. Man kann jetzt im Bild gesprochen, ein Feuerli auch irgendwo jetzt da auf dem Boden machen, also auch da auf dem Teppich. Und das könnte noch ganz spannend werden. Also da wären alle so ein bisschen geladen, oder? Wenn wir jetzt da das Häufchen Holz anzünden würden. Wir wissen nicht, was passiert jetzt, wie lange geht es, bis die Feuerwehr da ist und so. Das kann ganz spannend sein. Aber wir wissen, dass dort, wo wir ein Feuer geniessen wollen, wo es irgendwie seine Kraft entfalten können. Da braucht es irgendwie einen Rahmen dafür. Da braucht es eine Schmine oder eine Feuerstelle oder eben so eine Grillpfanne. Und für uns ist klar, dass der Ehebund eigentlich das ist, wo die Verbindlichkeit gibt, wo der Rahmen gibt, wo die Sexualität drin einen gewissen Schutz auch hat, wo die Vertrautheit eben wachsen kann, wo man sich sicher fühlen kann. Es geht wirklich ums andere, es geht um unser Miteinander. Und darum ist für uns einfach die Verbindlichkeit von einer Beziehung ein ganz wichtiges Element. Auch als Grundlage, dass die Sexualität wirklich anwachsen kann.
In dem Sinn ist natürlich Sexualität, gelebte Sexualität, viel mehr als Triebbefriedigung. Tim Keller ist ein Theologe von New York, der sagt, es ist ein Reenactment oder
eine Bestätigung.
Eigentlich, ich meine dich. Du bist gemein. Du bist mein Einziger. Oder du bist die Einzige, die ich liebe. Also ist in der Sexualität können wir das wieder weh ausdrücken. Ich meine das immer noch. Es ist immer noch gleich. Und Mina Urban, das ist eine säkulare Schriftstellerin, die hat das Buch geschrieben, Ehe ohne Sex. Und am Schluss kommt sie zum Punkt, dass sie sagt, eigentlich merke ich nach all den Paaren, die ich mit ihnen geredet habe, Paare, die Sexualität leben miteinander, die können sich einander versichern. Es ist ein Weg, sich des anderen zu versichern. Also zu wissen, ja, ich bin gemeint, es geht um mich. Also auch wenn wir es nicht immer einfach haben, ja, wir gehen zusammen, wir gehören zusammen. Und das ist ein wunderschönes Bild eigentlich auch zum sehen. Also es geht nicht darum zu sagen, ja, offenbar ist der Bereich Sexualität so schwierig, wir tun den lieber abhaken und auf die Seite legen. Es hat so ein Potenzial, eben das ausdrücken, ich meine dich. Ich bin immer noch überzogen von dem. Und ich will überzogen sein von dem.
Aber auf der anderen Seite ist es auch klar, dass es nicht unbedingt eine gute oder viel Sexualität braucht für eine gute Beziehung. Mina Urban hat das festgestellt, dass in der heutigen Zeit, wo so sexualisiert ist, auch von den Medien her, dass eigentlich ganz viele Leute die hohen Ideale, wo sie sich aufbauen, gar nicht mehr auf die Reihe bringen und darum eigentlich immer mehr Paar asexuelle Beziehungen führen. Also wo man einfach irgendwann einmal das Gefühl hat, es ist eigentlich zu mühsam. Männer wie Frauen das Gefühl haben, im Kopf würden wir zwar noch gern, aber irgendwie im Alltag bringen wir es gleich nicht mehr so ganz miteinander auf die Reihe. Denn irgendwann entscheiden wir sich, es zu vergessen oder einfach
damit zu leben. Es gerät immer mehr in den Hintergrund.
Und je mehr das im Hintergrund ist, desto schwieriger ist natürlich dann auch wieder irgendwie mal Anlauf zu nehmen. Also wenn man nur ganz selten miteinander schläft, dann ist jedes Mal auch die Erwartung, ja, heute sollte es dann vielleicht, oder, jetzt schon klappen, ist dann natürlich auch hoch. Und ich glaube, dass eben gerade auch die Erektionsstörungen, wo viele Männer auch daran leiden, oder ja, wo auch Frauen, nein, Frauen leiden auch daran.
Paar daran leiden,
die Erektionsstörungen haben ganz viel auch damit zu tun, dass man dann eben so hohe Erwartungen hat und es dann gleich nicht so ganz auf die Reihe bringt. Darum, ja.
Jetzt, wenn wir euch Mut machen, im Alltag wirklich Erotik zu leben, eben, wo viel mehr ist, als einfach nur Sex zu haben. Das bedeutet auch, wir berühren uns im Alltag. Wir sind einander nicht fremd und gehen nachher zusammen ins Bett und dann sollte man gerade alles total teilen, oder? Sondern Erotik heisst auch eben wirklich die Nähe, die Zärtlichkeit im Alltag zu leben. Und das muss nicht immer ein Zungenkuss sein, der kein Ende nimmt, sondern es kann auch ein inniger Kuss einfach sonst sein.
Aber der Zungenkuss hat schon in sich.
Der hat es in sich.
Ein Freund von uns hat einmal den Spruch geprägt und hat gesagt, ein Zungenkuss ist wie eine Anfrage im ersten Stock, ob es im Parterre noch frei ist.
Also es löst etwas aus. Ich glaube, das können alle bestätigen. Und es löst auch etwas aus natürlich, wenn man innig küsst, mal ganz abgesehen von einer sexuellen Begegnung. Einfach im Alltag, einfach zwischendurch.
Einfach mal wieder auf einem Bänkchen am Waldrand.
Ja, oder beim Adi sagen oder Grüezi sagen. Nicht einfach Hallo und schon ist man beim Nächsten, sondern wirklich sich einander zuwenden und einen innigen Kuss geben.
Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den wir mit euch teilen ist, das ganze Thema von Leidenschaft, von Lust, beziehungsweise die Frage von mangelnder Lust, wo sicher jedes Paar ein Lied davon singen kann. Also wenn man länger geheiratet ist, meistens fängt das eigentlich schon sehr früh in der Beziehung an, merkt man, wir haben nicht gleich viel Lust. Es ist interessanterweise zunehmend auch, sind es Frauen, die uns eigentlich klagen, dass ihren Mann zu wenig Lust hat. Wo wir dann natürlich immer zurückfragen, ja, hat er wirklich keine Lust oder lebt er halt einfach in der Pornografie aus? Oder ist er so beschäftigt, im Geschäft gefordert und so weiter, dass er einfach schlicht wirklich keine Energie frei hat? Es gibt dann ganz verschiedene Gründe, warum das Lustlosigkeit auch bei einem Mann kann vorhanden sein.
Aber Tatsache ist, es gibt eigentlich kein Paar, wo beide genau gleich viel Lust haben. Und das muss auch nicht sein.
Und sicher hat man es nicht immer zur gleichen Zeit.
Das erst recht nicht. Genau. Das sind eigentlich so Höhepunkte, oder, wo beide gerade miteinander zum gleichen Zeitpunkt Lust haben. Ja, das ist vielleicht in der Ferien oder genau, so. Oder? Aber im Alltag
hat oder so.
Ist die Chance also minim, dass beide zur gleichen Zeit Lust haben.
Und was ist ganz wichtig ist, Lust hat nichts mit Liebe zu tun. Wir hören das natürlich immer wieder, dass der Partner, der das Gefühl hat, er oder sie hätte mehr Lust als der andere, stellt dann die Liebe vom anderen in Frage.
Ja, wenn du mich lieben würdest, so wie ich dich, will ich dich
begehren.
Und das ist doch ein Ausdruck von höchster Liebe. Und du hast das nicht, dann ist ja der Schluss klar, du liebst mich zu wenig. Und das heisst für ganz viele Paare, eins von den Partnern steht mit dem Rücken zur Wand. Wie wenn man muss anfangen zu argumentieren und zu sagen, ich liebe dich mal, sicher. Ich zeige es einfach anders. Und die Lust ist nicht den Barometer, den Thermometer, was
dort,
immer.
Dort, wo Männer mehr Lust haben, ist einfach in der Regel das höhere Testosteron. Wir Männer sind Testosteron getrieben. Das ist einfach Tatsache.
Dürfen Sie? Ist ja kein Problem.
So sind wir gemacht, so sind wir geschaffen. Gott traut uns offensichtlich zu, mit dem höheren Testosteronspiegel auch umzugehen. Ja, aber es hat eben einfach nichts mit Liebe zu tun. Und darum sind wir fest überzeugt und machen in unserem Seminar eigentlich das auch so ein bisschen zu einem Kernpunkt. Die Frage, wie können wir lernen, in eine Beziehung, also in eine sexuelle Begegnung einzusteigen, ohne Lust. Ohne zuerst Lust zu empfinden. Dass dann die Lust irgendwie muss geweckt werden, ist klar. Also Sexualität funktioniert im Zusammenhang mit Lust und mit Erregung.
Aber die ganz
Frage ist, was ist die Lokomotive, wo das ganze Gefährt zieht? Ist es eben die Lust oder ist es einfach eine Entscheidung, dass wir sagen, weißt du was, für uns ist es wichtig, dass wir uns immer wieder des anderen versichern. Weil im Gegenzug, oder wenn das stimmt, dass unsere sexuelle Begegnungen eine Möglichkeit sind, sich des anderen zu versichern, dann ist es ja auch logisch, dass wir eben verunsichert sind, wenn wir keine Erotik mehr pflegen, wenn wir keine sexuelle Beziehung mehr pflegen.
Es hat ein paar gegeben, die wir begleitet haben, die mehr als 10 Jahre keine sexuelle Begegnung mehr hatten. Und dann könnt ihr euch vorstellen, das ist eine ziemlich hohe Schwelle, wieder einzusteigen. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu machen. Den Weg unter die Füße nehmen und wie zu wissen, das Ziel ist, dass man wieder diese Bindung, diese Herzensbeziehung stärken und einander ausdrücken können. Ich meine dich.
Warum nicht? Dann doch da gerade kurz etwas sagen zum Sexperiment, weil du hast das schon gerade angesprochen. Das Paar, wo Christa gerade gesagt hat, hat sich dann entschieden, sie kommen mit in unsere Ehewoche, das Experiment. Das ist eine Woche, wo die Paar, wenn sie sich anmelden, sich eigentlich bewusst sind, dass sie bereit sind, jeden Tag eine sexuelle Begegnung zu versuchen. Das ist jetzt nicht das, wo wir das Gefühl haben, im Alltag müssen wir jeden Tag zusammen schlafen. Einfach, dass das klar gesagt ist. Nicht, dass ihr Mann jetzt daheim geht und der Frau sagt, das ist das Gassos
gesagt. Sind, ja.
Aber in dieser Woche ist das die Absicht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Paar 10 Jahre nicht mehr zusammen geschlafen hat und sich dann für die Woche anmeldet, dann haben sie schon 2/3 von der Miete gezahlt. Oder? Weil dann haben sie sich entschieden, das Thema ist uns immer noch wichtig genug. Wir wollen das nicht einfach nur ad acta legen.
Und das braucht sehr viel Mut. Wirklich viel Mut. Und es gibt immer wieder meistens Frauen, die sagen, nein, was jeden Tag? Nein, da komme ich nicht. Und Sie müssen natürlich verstehen, es geht ja darum, wie können wir Lust wecken? Wie können wir Brücken bauen? Wie können wir das miteinander zu etwas machen, wo eben beiden Freude macht? Das ist das Ziel. Beide sollen können Freude haben und das einfach geniessen.
Wir haben gesagt, es ist nicht immer so, dass eben der Mann mehr will, aber es ist immer noch so ein bisschen das Klischee, oder? Dass eben die Männer denken, sie könnten 3-mal täglich, aber wenn man dann mal so in einer Woche ist, dann hat man spätestens am 3. Tag das Gefühl, ich brauche das heute auch nicht mehr unbedingt. So, ich könnte auch mal wieder eine Pause
Tag
machen.
Ohne
so.
Sie, genau.
Und dann fängt der Lernprozess eben für beide an. Die Frage, ja, wie können wir miteinander unterwegs sein, wie können wir im Gespräch sein, wie können wir eben die Erotik und die Lust und die Freude aneinander einfach wecken.
Das ist das eine Seminar, das wir anbieten. Wir bieten dann ein Wochenendseminar an, das heisst «Wachsende Intimität in der Ehe – Wege zu einer erfüllenden Sexualität». Und wir haben das Anfangsjahr in Thun. Ist also für euch sehr gut zu erreichen. Und da auf diesen Karten findet ihr die Webseite.
Im November könnte man sich schon als Weihnachtsgeschenk machen.
Genau, man weiß ja gleich nie, wann man sich so schenkt.
Wir sind das erste Mal mit dem Seminar in einem Hotel im Schwarzwald, im Hotel Teichelwald, in einem 4-Sterne-Hotel. Das wäre vielleicht auch für euch von Frutigen aus noch eine ganz gute Gelegenheit zu verlängern, das Wochenende im Schwarzwald.
Genau.
Gut, so viel einfach zu diesen beiden Seminarangeboten, die euch helfen könnten, auch wirklich da unterwegs zu bleiben.
Also wenn man sich nicht auf die Lust verlassen kann, dass die einfach da ist, dann heisst das aber auch, dass man eine sexuelle Begegnung muss planen. Sonst findet sie einfach nicht statt.
Junge Paar finden das furchtbar unromantisch.
Ja, so.
Also dass man sich in der Agenda einträgt, oder sich mindestens
am Sonntag abspricht, wann in dieser Woche nehmen wir uns Zeit füreinander.
Wir sind einfach der Meinung, dass die Paar, die eben so mit dem Ideal von Spontaneität leben und eben das Gefühl haben, ja, ich kann doch das nicht planen, ich weiß ja nicht, ob ich dann eben Lust habe, die müssen schon mal dort umdenken und sagen, man kann sich eben einstellen auf eine sexuelle Begegnung völlig ohne Lust. Aber
wenn man sich Zeit nimmt,
wenn man sich Zeit nimmt für
damit Lust kann kommen,
sagen,
das ist natürlich der Punkt.
Genau, man kann dann nicht einfach am Abend am 10:45 ab ins Bett und dann noch hurti so. Es hat mal eine Studie gegeben, die hat festgestellt, 3 Minuten 17 sei so Zeit
vom Geschlechtsverkehr. Das wäre dann jetzt eben ein Geschlechtsverkehr und kein sexuelle Begegnung.
Also es wäre einfach Sex vielleicht, jawohl. Sex. Triebbefriedigung. Ja. Eben, das funktioniert dann nicht. Man muss sich die Sexualität wirklich anders vorstellen. Wir reden davon, es geht eigentlich mehr um eine Wellnessbegegnung, statt einfach nur so um eine sexuelle Triebbefriedigung. Aber
und
die Wellnessbegegnung, die braucht eben Zeit.
Die braucht Zeit. Da tut man sich vorbereiten, man tut die Taschen packen, man überlegt sich, was brauche ich. Man geht nicht für eine halbe Stunde in ein Fitness oder Wellness. Also das macht man nicht.
Und wenn man das irgendwie weiss, dann kann man nachher auch miteinander ins Gespräch darüber, was braucht es denn so ein bisschen Rahmenbedingungen. Dass zum Beispiel, wenn einer halt wirklich zu Abend am 11 Uhr ins Bett geht zum Schlafen und nicht zum neuen Ziehen wie Sex haben, dann muss man halt miteinander darüber reden, ob man vielleicht schon am 9 Uhr ins Bett kann. Und einer kann ja nochmal aufstehen und etwas machen. Also es gibt ganz viele Varianten, wo man miteinander kann ins Gespräch kommen kann, wenn man irgendwie freiheitlich und locker miteinander in diesem Thema eben auch unterwegs ist. Und darum, für uns ist klar, dass das Planen auch von den sexuellen Begegnungen eigentlich ganz zentral ist für jedes Paar. Und sonst werden einfach die Abstände auch immer wieder ein bisschen weiter. Die Paar, die planen, haben eine Nähe zueinander, wo es zulässt, dass auch die Spontanität dann noch oben drauf kommt. Und die, die immer warten auf die spontane Lust, die warten oft bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder mindestens bis nächste Weihnachten oder so.
Ja. Noch ein Gedanke, wo wir euch mitgeben wollen. Und zwar geht es darum, dass wir Gott als Coach erlebt haben. Wir würden sagen, das ist eigentlich vielleicht unsere befreiendste Erfahrung gewesen, die wir gemacht haben als Ehepaar. Wir haben eine Geschichte gehört von Indien. Wir wissen heute noch nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber es hat uns gedacht, das ist eine gute Geschichte.
Es wäre gut erfunden.
Ja, es wäre gut erfunden. Jemand hat gesagt, in dem Volksstamm sei es üblich, dass die Mutter vom Mann, also die Schwiegermutter von der Frau, die erste Nacht mit dem Paar verbringt, damit sie kann die Frau anleiten, wie sie es gut macht für den Mann. Jetzt, ich meine, das ist nicht ganz das, was wir wollen, oder? Wo wir das Gefühl haben, das sei jetzt erstrebenswert. Wir haben auch ein anderes Verständnis. Aber wir haben plötzlich gedacht, eigentlich ist das wahr. Für alles haben wir Coaches. Für Beruf, für Persönlichkeitsentwicklung, für weiß ich was, gehen wir mal googeln, für was alles Coaches gibt.
Ja, Fitness-Coach und so.
Es gibt x Coaches. Und dann haben wir gedacht, eigentlich stimmt das. Wer coacht uns im ganzen Bereich von der Sexualität? Und wir sind dann zum Schluss gekommen, Gott, unser Schöpfer, der uns durch und durch kennt, er ist eigentlich wahrscheinlich der beste Coach. Er weiß, wie es funktioniert. Er weiß, wie wir miteinander aufgehen können. Und wir haben dann angefangen, ihn immer vor jeder sexuellen Begegnung einfach einzuladen. Das kann man auch für sich machen, wenn das Partnerin oder Partner nicht kennt. Für sich einladen und sagen, Vater im Himmel, du bist der Schöpfer vom ganzen Bereich Sexualität. Und du bist der, der uns da drin anleiten kann. Komm du und bist du da und führ du mich und führ du uns. Und wir haben erlebt, dass das unglaublich viel Freiheit in unsere Sexualität gebracht hat, in unsere sexuelle Begegnung. Und wir wollen euch Mut machen, gerade für die, die persönliche Beziehung zu Jesus haben, probiert das mal aus. Fangt an, vor jeder sexuellen Begegnung Gott einfach kurz einzuladen. Es ist so wie das Tischgebet, oder? Sagen wir auch kurz Danke.
Also manchmal ist es so passiert, dass wir schon so ziemlich erregt so eingestiegen sind und nachher nicht gemerkt haben, wir haben ja noch nicht gedankt.
Genau, dann haben wir schnell gestoppt und dann... Es geht, das machen wir ja beim Essen auch, oder?
Es ist für
man
mich
sagt den Kindern, oh nein, warten, oder? Noch schnell warten, noch schnell danken.
Es war für mich ein Paradigmenwechsel, weil ich habe Sexualität eben als Mann, auch so als starke Kraft erlebt, wo ich immer eher so ein bisschen dagegen gekämpft habe. Und es wäre mir auch mehrere Jahre in die Ehe rein, nicht in den Sinn gekommen, dass Gott könnte interessiert sein daran, dass wir guten Sex haben. Und es ist darum, eben, ich habe immer einer gedacht, also, es wäre Gott vielleicht so ein bisschen peinlich, oder? Wenn man dann so intim wird miteinander, so leidenschaftlich wird, dann habe ich immer gedacht, er würde wahrscheinlich eher so ein bisschen wegschauen und muss jetzt das auch noch sein. So. Es wäre ihm eher ein bisschen zuwider. Und zu denken, dass er eigentlich gern eingeladen wird in so einen wichtigen Bereich für unsere Beziehung und dass er uns ja gern eben hilft, unterwegs zu sein, auch zu dieser Situation hin, wo wir wirklich können sagen können, unsere Sexualität ist ein Ausdruck von dieser Liebe, die wir auch von Gott her erfahren, von dieser Zuwendung, die wir von Gott bekommen, die können wir einander auch geben in der Sexualität. Es ist wirklich für mich eine völlig neue Perspektive gewesen, Gott und sein Interesse so zu sehen und so zu verstehen.
Aber er möchte eingeladen sein. Er kommt nicht einfach und sagt, so, ich sage euch jetzt, wie es geht. Er will eingeladen sein.
Und wenn ich eben jetzt schaue, was es bei uns verändert hat, ich denke, ich habe natürlich eben immer auch so ein bisschen Respekt gehabt davor, dass die Sexualität einfach zu ich bezogen könnte sein. Aber so miteinander dann wie Gott einzuladen, hat uns wie Perspektiven gegeben. Es geht ja nicht jetzt einfach um mich, sondern es geht wirklich eben um unser Miteinander und Gott einzuladen in das Gemeinsame, in das Miteinander. Ja, also wir wissen, dass das nicht für alle Leute nachvollziehbar ist. Wir sagen uns immer wieder Leute, das könnten wir uns gar nicht vorstellen, irgendwie so, okay. Es ist unsere Erfahrung, wo man euch da einfach Mut macht. Vielleicht könnt ihr das auch mal testen und
probier schauen. Jetzt mal 3 Monate aus.
Und dann schreibt uns, was ihr damit erlebt habt.
Ja.
Gut.
Damit kommen wir zum Schluss. Und zwar haben wir noch eine Übung für alle Ehepaare, die da sind. Es sind, glaube ich, relativ viele Ehepaare da. Für die alleine da sind, könnt doch ein bisschen reflektieren und euch Gedanken machen, was will ich denn meiner Frau oder meinem Mann daheim erzählen.
Es ist naheliegend, dass die wissen, dass ja, der Partner, der nicht da ist, dann schon fragt, oder was genau. Da gesagt worden ist.
Aber die Übung ging so. Die meisten Frauen haben in ihren Handtaschen Handcreme. Und ich habe mitgenommen, für all die, die keine haben. Dann könnt ihr jetzt die Handcreme vornehmen. Und zwar ist gedacht, dass ihr einander die Hände eingremen. Und während dem Eingremen, also zuerst tut das eine am anderen und nachher das andere am einen, oder? Alles klar. Und währenddem ihr einander eingremen, tut ihr zuerst das, was anhebt, also nichts muss machen, quasi, nur anheben, sagen, das hat mir heute Abend irgendwie ein Gedankentunkt, wo ich darüber nachdenken will, wo ich mitnehmen will, was für mich wichtig ist, vielleicht auch für uns. Es ist immer einfacher, wenn es für mich ist, also wenn es persönlich ist. Und nachher würde er kehren und dann tut das andere eingrämen und dann eben könnt ihr einander so sagen, welches sind eure Gedanken, die ihr mit teilnehmt. Und die können ganz verschiedene sein. Das ist absolut in der Ordnung. Es müssen nicht die gleichen sein. Aber einfach vielleicht ein Gedanke, den ihr gedacht habt, da will ich noch darüber nachdenken.
Ich stelle dann da die Flipchart noch ab, für die, die eben wollen, allenfalls ein Foto machen davon, um die Ehepartner zu erzählen oder wo das Bild steigern oder so. Ist alles möglich. Ihr dürft euch ein bisschen auseinandersetzen. Die Band spielt jetzt einfach ein bisschen Hintergrundmusik, damit ihr nicht das Gefühl habt, alle anderen hören gerade mit. Genau, verteilt euch doch noch ein bisschen im Raum.
Da könnt ihr ein bisschen holen und nachher vielleicht den Hinteren weitergeben.
So. Und nachher machen wir dann den offiziellen Schluss.
Gut, also.